Ich möchte mit euch in eine neue Episode einsteigen von dieser Geschichte, wie Mose mit Israel nach dem Fliehen, nach der Befreiung aus dieser Sklaverei in Ägypten in die Wüstenwanderung eingestiegen ist. Und sie sind in der Nähe vom Berg Sinai, sie sind noch nicht ganz dort, sondern an einem Ort, den man einfach mit Lagerplatz übersetzt. Weiß noch jemand, wie der heißt auf Hebräisch? So der Ort mitten im Leben. Refidim, genau, das meine ich. Und dort gab es kürzlich eine Begegnung, die haben wir vor 2 Wochen kennengelernt. Da ist der Schwiegervater von Mose ist gekommen. Das war schon wieder der Jethro, genau. Und wen hat er schon wieder mitgebracht? Ja, klar. Die Frau von Mose, ja. Die Zippora heißt die. Und die beiden Söhne waren auch mit dabei. Wie heißt jetzt die Familie von Mose, die beiden Jungs? Gershom ist einer und Eliezer der andere, genau. Gershom, weil Mose bei der Geburt gesagt hat, ich bin ein Gast geworden in einem fremden Land. Und Eliezer, weil Mose bei der Geburt von seinem zweiten Sohn gesagt hat, Gott ist meine Hilfe geworden. Er hat mich vom Schwert vom Pharao befreit. Das steckt in den Namen drin. Das hat mal kürzlich jemand, habe ich das gelesen. Wir haben Fotoalben, wo wir die Highlights und Erinnerungen festhalten und ab und zu nehmen wir diese Bücher oder diese Fotos auf dem Internet oder in unseren Ordnern, was immer, hervor und schauen es an. Damals hatten sie keine Möglichkeit, Fotos zu schießen, aber sie hatten die Möglichkeit, ganz besondere Höhepunkte ihres Lebens in die Namen ihrer Kinder hineinzutun. Also jedes Mal, wenn dann der Gershom gerufen wurde pro Tag, so vielleicht 10 Mal, Gershom, komm mal, hat sich Mose erinnert, jawohl, ich bin Gast geworden in einem fremden Land. Und wenn er Eliezer gerufen hat, ja, Gott ist meine Hilfe geworden. Vielleicht macht das auch Sinn, das ist eine gute Art, von sich zu erinnern. Das ist unsere Serie. Und wir haben hier in dieser Serie auch das letzte Mal wieder eine Eigenschaft von Gott kennengelernt. Es sind mittlerweile 3 solche Eigenschaften, die sich aus den Mose-Geschichten mit Israel ergeben. Wisst ihr noch, was das letzte Mal war, als der Jethro mit dem Mose gesprochen hat? Als er ihm zugehört hat, über all die Wunder, die Mose erzählt, und dann gibt Jethro eine Reaktion und sagt, jetzt weiß ich, dass Gott größer ist als alle anderen Götter. Gott ist immer größer. Wir hatten auch die Geschichte, als bitteres Wasser wieder gesund wurde. Und wir haben dort kennengelernt, als Gott ist mein Arzt. Und dann haben wir diese Geschichte gehört, wo ein feindliches Volk Israel angegriffen hat. Und Mose stand dort oben und hat mit erhobenen Armen gebetet. Und währenddem hat Josua mit dem Heer der Israeliten siegen können. Das geschah, nachdem sie sich hatten tränken, stärken können aus Wasser, das direkt aus den Felsen kam. Wir haben dort kennengelernt, wie Gott ist, nämlich Gott ist mein Banner. Heute kommt eine neue Episode, aber ich will euch noch diese Merkverse zeigen, einfach damit wir sie uns merken können. Das sind Schätze, die wir in unser inneres Wahrheitsrepertoire aufnehmen dürfen. Gott ist Also er sagt es selbst, ich bin der Herr, dein Arzt. 2. Mose 15, 26. Dann eine Episode, wie Paulus im 1. Korintherbrief diese Geschichte mit dem Wasser aus dem Felsen interpretiert. Das ist ein Merkvers. Sie tranken aus dem ihnen von Gott geschenkten Felsen, der sie begleitete. Und dieser Fels war Christus. Der Fels, der uns Wasser spendet, ist immer bei uns, der begleitet uns. Das ist nicht ein Felsen dort in der Wüste Sinai, sondern ist ein Fels, ein solider Fels, der uns begleitet. Und das letzte Mal diese Geschichte, Menschen, Eltern ihre Kinder zu Jesus brachten. Eines Tages brachten einige Eltern ihre Kinder zu Jesus, damit er sie berühren und segnen sollte. Markus 10, 13. Das sind unsere Merkverse. Und jetzt komme ich zum Thema, sich selbst und andere führen. Es handelt sich um eine Geschichte, in der immer noch der Schwiegervater von Mose mit dabei ist, der Jethro, und der dem Mose einige Ratschläge gibt. Man könnte sagen, es geht hier vielleicht um Burnout-Prophylaxe. Fühlt sich jemand gerade ein bisschen gestresst heute? So, also vorhin hatten wir das noch. Das hat sich jemand gemeldet, da habe ich sofort einen Burnout-Test in die Hand gedrückt. Also ich habe noch einige Exemplare davon mit dabei. Es war im letzten Sommer, da bin ich hier zur Arbeit gekommen und habe unten bei der Tiefgarage noch einen Teamleiter von einem diesen eingemieteten anderen Geschäfte getroffen. Wir sind per Du, wir sprechen ab und zu miteinander. Und er hat mir erzählt, dass er ständig so am Nachmittag Bauchweh bekommt, Bauchschmerzen. Und er sagt, das ist schon noch komisch, oder? Das kommt immer einfach so am Nachmittag. Wie geht's eigentlich? Und ich weiß von ihm, wie viel der arbeitet. Und wir kamen schnell mal aufs Thema, hey, Burnout, hast du schon mal Gedanken darüber gemacht? Und hey, ich habe noch so einen Test, ich habe mal ein tolles Buch gelesen, dort war ein Test drin und ich habe eine Excel davon gemacht. Da muss man nur noch die Zahlen einsetzen und es rechnet dir unten dann aus, wie Burnout-gefährdet du bist. Ist doch mega cool, oder? Und so habe ihm das dann geschickt und als ich das dann vor mir hatte, diesen Burnout-Test, habe ich gesagt, ja, Schatz, nützt nichts. Ich habe das Ding auch ausgefüllt und habe dann meinen Augen nicht getraut. Ich war ernsthaft gefährdet. Boah, okay. Also ich habe es jetzt vorsorglich vor dieser Predigt nochmal gemacht. Jetzt bin ich total gesund. Also Sie sind wahrscheinlich derzeit nicht Burnout gefährdet, ist jetzt der Fall. He? Also einfach, dass ihr nicht das Gefühl habt, ich stehe jetzt gerade als Wrack vor euch. Es ist aber auch schon vorgekommen, dass ich hier schon ziemlich kaputt gestanden bin. Wirklich, es lohnt sich mal so über das Gedanken zu machen. Wenn wir dem Mose einen solchen Test in die Hand gedrückt hätten, zu der Zeit in Refidim, boah, da ist sehr viel gegangen. Sehr viele Stresselemente waren da. Und ich will euch die Geschichte erzählen. Ich glaube, bei ihm wäre da schon Sie sind wahrscheinlich mitten in einer schweren Burnout-Krise sowas gekommen. Ich weiß es nicht. Ich möchte euch die Geschichte erzählen, wie sie in der Bibel steht. Und ich weiß, dass die Geschichte wahr ist, weil sie Gottes Wort ist. Es war am Tag nach diesen wunderbaren Erstbegegnung mit dem Schwiegervater, mit Jethro und seiner Frau und den beiden Söhnen. Da hat sich Mose hingesetzt und all die Leute von Israel, die etwas zu besprechen hatten mit ihm, standen an und sammelten sich bei ihm vom Morgen bis zum Abend. Und der Schwiegervater hat da zugeschaut und dann hat er Mose gefragt, warum machst du das für all die Leute? Die stehen vom Morgen bis zum Abend da um dich herum. Warum musst du das alleine tun? Der Mose gibt zur Antwort, weißt du, die kommen zu mir und wollen Gott befragen. Und wenn sie einen Streitfall haben, dann kommen sie auch zu mir und ich schlichte dann zwischen ihnen und lehre sie dann auch, was Gottes Anweisungen sind, was Gottes Bestimmungen sind, wie man damit umgehen soll. Und da sagte Jethro, der Schwiegervater, das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut, wie du das hier machst. Schau mal, du reibst dich vollkommen auf dieser Aufgabe und das Volk, das ist auch frustriert. Diese Aufgabe ist viel zu schwer für dich alleine. Aber wenn ich dir einen Rat geben darf, sagt Jethro, und Gott wird mit dir sein, dann mach das so. Konzentriere dich darauf, dass du das Volk bei Gott vertrittst und dass du die Anliegen des Volkes vor Gott bringst. Und dann soll dein Fokus so sein, dass du dem Volk die Anweisungen Gottes einschärfst und das, was er bestimmt, und dass du sie lehrst, wie sie ihr Leben führen können, ihren Lifestyle und wie sie sich verhalten sollen. Und dann suche dir Männer, die zuverlässig sind, die fähig sind und die auch gottesfürchtig sind. Solche Leute, die sich nicht bestechen lassen. Und übergib ihnen Verantwortung für jeweils 1000 Personen, 100 Personen, 50 Personen und 10 Personen. Und sie sollen dann dem Volk Recht sprechen. Sie sollen dann die alltäglichen Streitigkeiten schlichten. Und wenn sie etwas Schwieriges haben, dann können sie zu dir kommen. So kannst du dich entlasten, indem dass du die Aufgabe aufteilst auf mehr Leute. Das würde dir helfen, dass du nicht in ein Burnout kommst. Und die Leute von deinem Volk, die gehen dann zufrieden, jeder wieder an seinen Ort. Mose beherzigte den Rat von seinem Schwiegervater. Und er suchte Personen, die tüchtig waren, die fähig waren. Und vertraute ihnen 1000 Personen an, 100 Personen, 50 oder 10. Und sie konnten jetzt alltäglich die Streitigkeiten schlichten. Und mit den schwierigen Sachen kamen sie zu Mose. Und Gott war bei ihm. Kurz darauf kam die Zeit, da hat Mose sich von seinem Schwiegervater wieder verabschiedet und dieser zog zurück in sein Land. Das ist die Geschichte, wie sie hier an dieser Stelle geschrieben steht. Und ich kann mir schon vorstellen, der Mose, der hatte viel um die Ohren, wirklich viel um die Ohren. Aber ein guter Rat, man sagt, guter Rat ist teuer. An dieser Stelle würde ich sagen, guter Rat ist Ehrensache. Und ich weiß schon, wenn Schwiegereltern Ratschläge geben, ist das schwierig. Und man sagt ja auch, Ratschläge sind auch Schläge und Schläge sind böse, also sollte man keine Ratschläge geben. Das sehe ich nicht ganz so. Nur die billigen Ratschläge, nur die besserwisserischen Ratschläge, nur die typische Szene, Ehefrau kommt, sagt, du, ich habe ein Problem, der Mann will es sofort lösen. Also das gibt es manchmal auch umgekehrt. Aber solche Ratschläge sind dann schon mehr Schläge, weil vielleicht sollte man auch mal zuhören. Nun gut, zugehört hat der Schwiegervater von Mose. Wir haben das vor 2 Wochen gehört. Er hat dem Mose all die Geschichten zugehört. Und jetzt hat er zugeschaut, wie der Mose einen Tag lang da saß und die Menschen strömten zu ihm und wollten Rat und Gott befragen und was immer. Der Jethro hat einen Tag lang zugeschaut, ohne ein Wort. Ein Tag lang. Schon gut. Und ich glaube auch, er hat gebetet und dann hat er den Mut zusammengenommen. Er als weiser, erfahrener Mann hat gesagt, du Mose, das ist nicht gut, was du hier machst. Zuerst hat er aber warum Fragen gestellt. Warum machst du das? Muss das so sein? Und dann, das ist nicht gut. Er hat einfach mal analysiert und hat gesagt zu Mose, hey, du reibst dich sonst noch auf und auch für das Volk ist das zu anstrengend. Also es sind 2 Dinge, die der Jethro festgestellt hat. Mose, du bist überfordert und darum ist das Volk frustriert. Das kann man doch einfach mal so feststellen. Dann hat der Jethro weiter überlegt und hat daraus aus dieser Analyse eine Diagnose gemacht und hat es so gesagt, diese Aufgabe ist zu schwer, als dass du sie allein bewältigen könntest. Ich denke, das ist so die Schlussfolgerung. Hey, du Mose, du bist der Flaschenhals. Das ist ein personeller Engpass. Das ist ein Volk von weißt du wie viele und du bist der Einzige, den sie befragen können. Also stimmt etwas nicht. Und es bestehen auch Unklarheiten. Wenn Gottes Anweisungen nur von genau einer Person weitergegeben werden können, dann ist es schon ziemlich unklar. Niemand anders soll das können. Diese Unklarheiten müssen behoben werden. Und daraus wächst dann die Empfehlung von Jethro, der sagt, hey Mose, definiere doch mal deine Kernaufgaben. Du sollst das Volk vor Gott vertreten und du sollst das Volk lehren. Bete und lehre, das sind so deine Kernaufgaben. Und dann suche charakterstarke Unterstützer, Kriterien, sie sind fähig, gottesfürchtig, zuverlässig, unbestechlich. Und drittens, lege die Abläufe fest. Was sollen diese Leute tun? Für was sind sie verantwortlich? Wo sollen sie zu dir kommen? Und wenn du diesen Rat befolgst, sagt Jethro, und er Gottes Willen entspricht, wird dir die Aufgabe nicht über den Kopf wachsen und alle diese Menschen werden befriedigt nach Hause gehen. Und Mose beherzigte den Rat seines Schwiegervaters. Meine Frage, Gott ist mit dir, das hat er ihm so gesagt. Meine Frage, brauchst du auch einen Jethro-Rat? Einfach so zum Nachdenken, ein paar Gedankenanstöße. Analysiere und beobachte die Situation. Wenn Jethro dich einen Tag lang beobachten könnte, was würde er feststellen? Und wenn er dann seine Warum-Fragen stellt, warum machst du das jetzt gerade so? Warum bist du alleine bei dieser Sache? Muss das denn so sein? Da kommt man der Sache schon auf die Spur. Hier kann so ein kleiner, einfacher Burnout-Test auch helfen, sich selbst einmal Gedanken zu machen. Zum Beispiel, ich bin glücklich. 1, nie. 2, fast nie. 3, selten. 4, manchmal. 5, oft. 6, meistens. 7, immer. Oder ich fühle mich wertlos. Nie, fast, selten, manchmal, oft, meistens, immer. Das sind gute Fragen. Macht euch Gedanken über das. Es ist gut, ab und zu anzuhalten, zu schauen, wie laufe ich eigentlich? Bin ich irgendwo am Brennen, 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 Ausbrennen? Oder brenne ich und habe immer wieder genug Sprit? Das Zweite ist, finde auch, das habe ich hier gesagt, analysiere. Das Zweite ist, finde eine Diagnose. Was ist denn der Grund? Wenn Jethro dann kommt und seinen Finger auf einen wunden Punkt legt, wie reagierst du? Bei Mose heißt es, er beherzigte den Rat seines Schwiegervaters. Wenn er zu mir kommen würde und sagen, aber Cousi, hier bist du schon ziemlich faul. Oder hier hast du, was habe ich so für Beispiele? Hier bist du überfordert. Da steht in mir manchmal auch etwas auf und sagt, ich habe das schon im Griff, weißt du? Oder dann kommt etwas anderes und sagt, ja, weißt du, wenn die Umstände besser wären, dann würde es schon, aber eigentlich sind dann alle anderen schuld, also ich doch nicht. Was wäre, wenn Gott selbst jetzt seinen Finger mal auf einen solchen wunden Punkt legt, in deinem oder in meinem Leben, und sagt, so ist es doch. Könnte das nicht die Ursache sein von diesem? Können wir auch wie Mose sagen, ja, ich beherzige das. Das wäre toll. Hier geht es darum, sich selbst zu führen. Sich selbst zu führen. Wisst ihr, dass das die schwierigste Person ist, die es zu führen gibt? Du kannst sagen, ja, ich führe die Leute, die mir anvertraut sind. Eltern führen ihre Kinder, Teamleiter führen ihr Team. Super. Das kann man lernen. Da hat man mal mehr oder weniger Begabung. Ja, man muss auch die Leute führen, die so auf der gleichen Höhe sind. So Partner zum Beispiel in der Ehe. Also irgendwo muss man ja auch kommunizieren und das ist schon führen, wenn man sagt, dorthin möchte ich eigentlich. Oder auf der Arbeit, andere Teamleiter, wenn du selbst Teamleiter bist. Aber das sind nicht die schwierigsten Personen. Man kann auch Menschen führen, die über einem stehen, die eigentlich Chefs sind. Wie? Indem man für sie betet, indem man ihnen konstruktive Vorschläge bringt. Da gibt es viele Möglichkeiten, sie zu führen, aber nicht mal das sind die schwierigsten Leute zum Führen. Die schwierigste Person, die du zu führen hast, bist du selber. Und deswegen ist es gut, Gott zu hören, auf einen Jethro zu hören, auf Menschen zu hören, die in unser Leben sehen. Und es werden nicht die Leute einfach so auf dich zukommen und sagen, du, ich habe da ein bisschen Sorgen, bei dir geht es irgendwo in eine Richtung. Sehr selten kommt da jemand. Es ist besser, Leute zu fragen. Leute, die einen beobachten können, die einen kennen. Du, ich habe gemerkt, dass da vielleicht etwas ist, oder ich merke es nicht, aber sag mir doch, wenn du etwas feststellst. Gib mir ein Feedback über mein Leben. Diese Möglichkeiten gibt es. Und dann gibt es diese Empfehlung, die wir von Jethro anhören können. Die Empfehlung bei Jethro war, konzentriere dich auf deine Kernaufgaben. Kennst du deine Kernaufgaben als Schüler, Was sind eigentlich deine Kernaufgaben als Schüler? Was sind deine Kernaufgaben als Bürger? Das steht zum Teil im Vertrag drin, oder? Was sind die Kernaufgaben als Pensionierter? Was sind die Kernaufgaben eines Vaters oder eines Sohnes? Es gibt da einige Dinge, die man sich überlegen könnte. Ich habe mir diese Frage gestellt, weil mir ein Freund telefonisch hat, wir haben telefoniert und hat gesagt, hey Markus, sag mir mal deine drei Kernaufgaben, die du als Pastor hast. Und ich habe gedacht, oh Mensch, du, ich habe nicht nur drei. Wenn du mich fragen würdest, was für Gaben habe ich, über meine Gaben habe ich mir viele Gedanken gemacht. Aber ich soll drei Kernaufgaben sagen. Ich habe ihm dann spontan einige Dinge gesagt. Und dann hat er mir gesagt, okay, dann mach das und alles andere lass sein. Oh, ja, schön. Aber in die Richtung geht es. Genau das macht Jethro mit Mose. Er sagt, was sind deine Kernaufgaben, Mose? Ist es wirklich deine Aufgabe, dass du für jeden und jede hier im Volk Ansprechperson bist, wenn sie Gott befragen wollen und einen Streit haben? Nein. Dein Job ist etwas, was kein anderer tun kann. Du vertrittst das Volk vor Gott und du lehrst das Volk, was Gott sagt. Du bist die Person, die das kann sonst keiner. Also was sind die Aufgaben, die nur du tun kannst? Das ist gut, das mal durchzudenken. Ich bin seit einem halben Jahr jetzt da ständig am Studieren. Was sind das eigentlich meine Kernaufgaben? Ich will das hier jetzt nicht euch sagen. Wenn ihr es nachlesen wollt, könnt ihr dann im Internet den Volltext der Predigt herunterladen. Dort steht es. Aber es ist eigentlich vielleicht gar nicht gut, das zu lesen, wie ich mit dem Thema umgehe, sondern ich frage dich, was sind deine Kernaufgaben? Das sind vielleicht andere. Das ist ein Bibelvers, der uns dabei auch helfen kann. Epheser 2,10. Gott hat Taten vorbereitet im Voraus, die wir tun können. Die zweite Empfehlung von Mose ist, wen frage ich um Unterstützung? Für Mose war es klar, er sollte Männer suchen, die fähig sind, die gottesfürchtig sind, die zuverlässig sind und nicht bestechlich. Für die Aufgabe, die er hatte. Ich kann mir als Vater nicht unbedingt einfach so Leute holen, die meinen Vaterjob übernehmen. Aber ich kann mir überlegen, wo kann ich Unterstützung holen, dort, wo ich an Grenzen komme. Auch hier nur als Empfehlung, was für Leute holst du dir an die Seite? Sind es Leute, die auch Gott kennen? Hier die Kriterien von Jethro, hier Eigenschaften, Charaktereigenschaften, die wir uns wirklich zu Herzen nehmen können. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und letztlich ist der Impuls noch, organisiere dich. Aber dazu reicht meine Zeit in der Predigt nicht. Und das ist auch egal. Es ist einfach ein Impuls, den wir mitnehmen können. Ich glaube, es ist gut, dass ich hier aufhöre. Wir wollen noch Geschichten mit Gott anhören. Der Hans-Peter wird uns darin leiten. Und vielleicht hast du eine Geschichte mit Gott erlebt im Zusammenhang mit der Familienkultur, wie wir es vor 2 Wochen gehört haben. Oder mit dem Thema vor einer Woche, wer bin ich? Vielleicht auch etwas, was hier mit diesem Thema zusammenhängt. Wenn du merkst, du bist selbst hier irgendwo am Anschlag, wie Mose, dann hol dir Hilfe. Schäm dich nicht dafür. Wir haben auch den Gebetsdienst heute wieder, wo Menschen bereit sind, für dich zu beten. Schäm dich auch nicht, Seelsorge in Anspruch zu nehmen. Das ist eine gute Sache. Berate dich, hol dir Hilfe, denn es lohnt sich nicht, alles einfach selbst machen zu wollen.